So, ganz herzlich willkommen bei einem neuen Teil unseres ICB International Ministry Trainings, ein Online-Angebot für alle Menschen, die gerade erst Nachfolger Jesu geworden sind und erkannt haben, wow, jetzt bin ich gerettet, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Gott hat mich immer noch nicht entrückt, Gott hat mich immer noch nicht abberufen. Was mache ich mit meinem ganzen Leben, gerade wenn ich noch jung bin? Und ich habe eine gute Botschaft. Gott hat eine Berufung für dich und er hat einen Plan für dein Leben, für dein privates Leben, sei es Single sein, so wie Paulus, Jesus, Johannes der Täufer, oder Familie zu gründen oder deinen Beruf zu ergreifen oder vielleicht sogar einen Dienst zu ergreifen in der Gemeinde. Wir sind alle Vollzeitler Gottes. Das Modul, was wir hier anbieten, ist ein Online-Seminar für Menschen, die diesen Wunsch in ihrem Herzen haben oder die schon länger Mitarbeiter und Leiter sind. Nun, wir beschäftigen uns heute mit dem dritten Teil unserer Reihe 4 Himmelsrichtungen der Leitung. Was ist ein Leiter? Ein Leiter ist jemand, der andere Menschen den Weg führt, den er schon gegangen ist. Nun, ich sage immer, viele Leute haben ein Schild an ihrer Brust, da steht dann Leiter oder Pastor. Wenn du aber ein Leiter bist und niemand folgt dir, dann hat mal jemand gesagt, dann bist du nur jemand, der einen Spaziergang macht. Leiter können auch schon ganz früh anfangen zu leiten. Wir in unserer Church, in der International Church in Bonn, wir haben mittlerweile 46 Ex-Muslime getauft. Kein einziger hat sich durch mich entschieden, sondern unsere Ex-Muslime sind unsere besten Missionare. Das gilt übrigens auch für alle anderen Nationen. Wir haben jeden Sonntag neue Besucher. Wie werden sie eingeladen? Durch den Pastor? Nein, nämlich durch Menschen, die gerade erst Jesus kennengelernt haben, die noch ganz viele ungläubige Freunde haben und sie einladen, den Weg zu gehen, den sie selber gegangen sind. Das heißt, Leiterschaft kann man schon üben, wenn man allein schon Jesus gefunden hat, dann kannst du diesen Weg anderen Menschen beibringen. Nun, wir richten uns in unserem kleinen Teaching nach diesem Buch, das kannst du online bestellen. Das ist Kickstart Handbuch für Leiter und kannst du bestellen bei www.mariowarnschaffe.de. Nun, wir haben gesagt, jeder Leiter leitet in 4 verschiedene Himmelsrichtungen. Zunächst einmal natürlich sein Team. Wenn du schon ein Teamleiter bist, dann leiten wir, entschuldigung, wenn ich das so sage, in Anführungszeichen nach unten. Das war unser erstes Video. Wir haben von Jesus klare Anweisungen, wie wir leiten sollen nach unten, nämlich indem wir selber Diener werden, der erste Diener und Sklave aller. Das hat Jesus uns gelehrt, indem wir leiten als Hirten. Den zweiten Teil, da haben wir sogar 2 Teile draus gemacht. Ein Leiter ist fähig zum Team. Er braucht andere Leiter, weil er erkannt hat, ich bin keine One-Man-Show, ich brauche andere Leiter an meiner Seite. Da gibt es manchmal Reibung, da gibt es Konflikte und da haben wir sogar gleich 2 Videos gedreht zur Konfliktbewältigung unter Kollegen. Meine 4. Himmelsrichtung ist die Person, die ich am schwersten leiten kann. Meine größte Herausforderung, das ist mich selbst leiten. Das machen wir nächstes Mal. Heute beschäftigen wir uns mit der 3. Himmelsrichtung der Leitung, nämlich nach oben leiten. Wie kann ich meine Leiter leiten? Und was meine ich damit? Natürlich in einer wachsenden Gemeinde. Und in einer Gemeinde wie wir sind eine Gründungsgemeinde, wir haben kein Geld, aber viele Herausforderungen, sind natürlich die Mitarbeiter begrenzt, die Finanzen, die Ressourcen begrenzt. Und da ist es wichtig, dass ein Leiter für sein Team, für seine Arbeit immer wieder auch Ressourcen anfordert bei der Leiterschaft. Sei es Geld, sei es Mitarbeit, sei es Unterstützung. So, wir haben hier auf der Seite 38, haben gesagt, die Ältesten oder die Leiter einer Gemeinde sind sehr stark gefordert, ihre Leiter oder Bereichsleiter zunächst einmal durch geistliche Unterstützung, emotional. Das tun wir meistens wie ganz stark durch Coaching, indem wir regelmäßig uns treffen, auch fragen, wie es den Leuten geht und sie ermutigen, denn jeder Dienst hat immer wieder Widrigkeiten und Anfechtungen. Falls du in letzter Zeit angefangen hast, Jesus zu dienen durch Mitarbeit und Leitung und du spürst, du hast mehr Anfechtungen als bisher, dann kann ich dich trösten mit dem Zitat von Denzel Washington: Der Teufel ist nicht interessiert an Leuten, die inaktiv sind. Leute, die aktiv sind, das Reich Gottes nach vorne bringen, für diese Leute interessiert sich der Teufel ganz besonders und diese Leute beschießt er ganz besonders. Und das ist einfach so. Wer sich bewegt im Reich Gottes, wer Dinge bewegen will, der trifft auf Widerstände. Sei also ermutigt. Jakobus 1 sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet. Und natürlich sind die Leiter der Gemeinde auch zuständig, ihre Mitarbeiter oder ihre Gruppenleiter immer wieder zu unterstützen durch neue Mitarbeiter, ihnen zu helfen, Mitarbeiter zu rekrutieren und natürlich auch Zugang zu Finanzen zu bekommen. Nun, ich kann mich erinnern an meine alte Gemeinde, die übrigens auch eine internationale Gemeinde war. Und wir haben damals viele, viele Internationale gehabt, die verschiedene Sprachen und noch kein Deutsch und unbedingt eine Übersetzung brauchten. Wir haben damals sehr primitiv angefangen mit persönlichen Übersetzen. Das war immer sehr laut. Wir brauchten dann bald eine professionelle Anlage. Heute geht das dank Handy, dank Bluetooth und anderen Apps sehr viel günstiger. Damals war eine Übersetzungsanlage sehr, sehr teuer. Und so hatte damals unsere Diakonin ein Bedürfnis an die Ältesten gestellt, nämlich wir brauchen eine professionelle Übersetzungsanlage. War sehr, sehr kostspielig und beanspruchte den Finanzrahmen unserer Gemeinde damals. Und der zweite Schritt war, dass die Ältesten, und das ist ja immer die Antwort eines Kassierers, ne? Was ist immer die Antwort eines Kassierers? Nein, nicht. Nicht wahr? Und das war dann die erste Antwort. Der Diakon sagte, ich brauche eine teure Übersetzungsanlage und die Ältesten haben gesagt, nein. Ne? Und das ist eigentlich ist das der Job jedes Kassierers oder der die Kasse führt, immer nein, wir müssen sparen, sonst gehen wir unter, nicht wahr? Das ist ganz klar. So, und das, was normalerweise passiert, wenn ein Leiter den oberen Leitern ein Bedürfnis äußert, und nicht weiß, wie man dieses Bedürfnis äußert und die Ältesten einfach ablehnen, dann sagt sich der Diakon im normalen Fall, ach ja, wir müssen ja vergeben, ne, das hat man letztes Mal gemacht, das werde ich jetzt nicht wiederholen. Und das ist einfach dann diese christliche Konfliktbewältigung. Wir schlucken den Ärger runter, wir schlucken die Trauer runter, die Verletzung. Irgendwann kommt doch der runtergedrückte Ball an die Oberfläche und Diakone sind frustriert und gehen und schmeißen alles hin. Das ist der normale Verlauf eines Konflikts. Und das Letzte und das Traurige ist natürlich, dass die Beziehung zwischen dem Diakon und den Ältesten gestört ist und der gesagt und der Diakon dann sagt, ich will überhaupt nicht mehr dem Herrn dienen. Das ist natürlich sehr traurig, wenn so etwas geschieht. Nun, die Bibel gibt uns klare Beschreibung, wie auch in der ersten Gemeinde Konflikte und oha, tatsächlich gab es in der ersten Gemeinde Konflikte, sogar nicht geringe, sehr große Konflikte. Und mit diesem Konflikt und der Konfliktbewältigung, gerade bei der Himmelsrichtung von unten nach oben leiten, diesen Konflikt sehen wir in Apostelgeschichte 15. Was war das Problem? Das Problem war, die erste Gemeinde bestand nur aus Juden. Nachfolger der Tora, der Mishpat, der 613 Gebote des Alten Testaments und die Nachfolger Jesu war. Denn Jesus war Jude, der alle Gebote Mose hielt. Die ersten 12 Jünger waren Juden, die erste Gemeinde waren Juden. Erst peu à peu und durch den Missionsbefehl Jesu, geht hin, macht alle Nationen zu Nachfolgern, kamen Menschen in die Gemeinde, erst sehr wenige, dann in Massen, die keine Juden waren, die also nicht beschnitten waren, die nicht den Sabbat hielten, die nicht die Speisevorschriften, nicht den Schabbat hielten, nicht die Gesetzesmose hielten. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 15, in Vers 5, da heißt es hier, einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Und was war passiert? In Jerusalem gab es eine große Christenverfolgung. Und interessanterweise berichtet uns Apostelgeschichte 6, dass nur die Hellenisten, also die Juden, die Griechisch sprachen, nicht die Apostel, die Hebräer, die Aramäisch und Hebräisch sprachen, vertrieben wurden in dieser Verfolgung. Und sie verbreiteten sich über die ganze Erde und viele kamen nach Antiochia. Antiochia war eine große Handelsstadt in Syrien. Und dort haben die Hellenisten, aber vor allen Dingen Hellenisten aus Kreta und aus Zypern, das erste Mal auch zu den Griechen das Evangelium gepredigt. Also Menschen, die keine Juden waren. So versammelten sich in Antiochia in der ersten internationalen Gemeinde drei verschiedene Gruppen. Juden, die von Jerusalem verfolgt und vertrieben waren. Das waren Juden, die Hebräisch und Aramäisch sprachen, so wie die Jünger. Hellenisten, das waren Juden, die Griechisch sprachen. Und die dritte Gruppe, Menschen, wir nennen sie die Heidenchristen, die also nicht beschnitten waren und nicht die Gebote des Mose hielten. Und jetzt kam der erste große Konflikt, der sogenannte Beschneidungskonflikt, der dann sagte, müssen Christen beschnitten werden? Sind sie erst dann, richtige Christen, kommen sie erst dann in den Himmel, wenn sie beschnitten sind, wenn sie den Sabbat halten, die Speisegebote und die Gebote des Mose? Ja oder nein? Das war der erste Konflikt. Und wir lesen jetzt in diesem 15. Kapitel, sehr interessant, praktisch so als Blueprint, als Vorlage, wie das erste Mal von unten nach oben geleitet wurde. In Anführungszeichen. Was meine ich? Es war nämlich Paulus, der erste Missionar, der die Nationen sehr stark evangelisierte, der sagte, wir werden allein durch Jesus und seine Gnade und durch den Glauben gerettet. Und nicht durch die Beschneidung, nicht durch die Einhaltung der Gebote. Und das hat einen riesen Konflikt erzeugt zwischen den Juden, die Jesus gefolgt sind, zumeist in Jerusalem. Das war eine rein jüdisch-christliche Gemeinde, und der Gemeinde in Antiochia, wo nun alle diese drei Gruppen versammelt waren. Und da kam ein Riesenkonflikt. Wer hatte denn Recht von den beiden? Hatten die Juden Christen Recht? 100%, denn die Beschneidung und die Gebote des Mose sind in der Bibel. Es gibt manche Christen, die sagen mir immer: Aber Mario, das Alte Testament gilt nicht mehr. Das habe ich schon oft gehört, dass es Christen gibt, die gesagt haben, das Alte Testament, das schneiden wir einfach raus aus der Bibel, das ist nicht Gottes Wort. Ich habe leider eine Botschaft für dich: auch das Alte Testament ist Gottes Wort. Und dann sagst du, naja, dann ist ja aber die Folge davon, dass du alle Gebote des Mose halten musst. Und dann sagen wir natürlich, wir als Heidenchristen, wir haben jetzt einen größeren Mose bekommen. Dieser größere Mose, das ist Jesus. Das heißt, die Bibel ist niemals so, wie wir, die wir sehr stark durch das aristotelische und dialektische Denken, das griechische Denken gelehrt sind in unseren Schulen. Es ist eben nicht immer so, wie wir Europäer denken. Entweder oder, entweder Mose oder Jesus, sondern es ist sowohl als auch. Wir haben auch in unserer Gemeinde, im ICB, haben wir Juden, haben wir Araber, Perser, 43 Nationen mittlerweile. Auch aus der Karibik kommen jetzt immer mehr Leute. Halleluja, das ist großartig. Und das heißt, wir haben biblisches Denken, heißt immer sowohl als auch. Kann man als Christ leben und Jesus und Mose folgen? Definitiv. Hier haben wir es. Paulus, Petrus, sie lebten so. Kann man nur Jesus folgen und die Juden, die in der Gemeinde sind, ehren und schätzen? Definitiv. Biblisches Denken ist immer sowohl als auch. Ja? Muss ich beschnitten werden? Nein. Für Heidenchristen nein. Für Juden ja. Weil sie denken, dass sie damit in den Himmel kommen? Definitiv nicht, sondern sie tun aus Liebe. Ich bin als Jude geboren, ich möchte meine Tradition, ich möchte Gottes Wort ehren, ich möchte Gott ehren. Oder wenn ich mich verschleiere, ist alles in der Bibel, kannst alles nachlesen. Das sind Dinge, die wir nicht tun müssen, sondern die eine Option sind für uns als Christen. Das war der große Streit. Geht das? Geht internationale Gemeinde, wo Paulus gelehrt hat, die zwei Gebote der Liebe, die den Geboten Mose folgen, sollen denen, also die Heidenchristen, die frei sind, sollen sie nicht richten. Und die frei sind, die sollen aber auch nicht Juden überzeugen, jetzt brauchst du nicht mehr die Gebote des Mose halten. Es gibt sowohl als auch in der internationalen Gemeinde. Das war ein großer Konflikt. Nun, wie wurde dieser Konflikt gelöst? Schauen wir mal hinein in Apostelgeschichte 15. Und es ist hochinteressant, welche Schritte hier vollzogen werden. Da ist nämlich einmal in Apostelgeschichte 15, 12, da berichtet Paulus von den großen Wundern Gottes, die Gott tut unter den Heidenchristen. Ja, wer waren denn die Heidenchristen? In den Augen der Juden oder eines Petrus waren das die Feinde Gottes, die Unbeschnittenen, die Unreinen. Da ging man noch nicht mal ins Haus von denen, nicht wahr? Und Paulus erzählte, wie viele Zeichen und Wunder Gott getan hatte unter den Nationen. Ja, da geschahen Heilungen, da geschahen Totenauferweckungen. Und die tat Gott wo? Mit denen, wo die Juden dachten, das sind doch Gottes Feinde. Das sind doch die, die wir noch nicht mal die Hand geben dürfen. Dann kommt interessanterweise Petrus auf die Bühne. Und er bringt Argumente. Und er sagt, mir ist was passiert. Das kann ich heute immer noch nicht einordnen. Ich hatte eine Vision. da wurde mir ein Tischtuch vom Himmel von Gott herabgesandt mit unreinen Tieren und Gott sprach zu mir in einer Vision, schlacht und iss. Ja, und Petrus natürlich 100% Gebote Nachfolger der Gebote des Mose, Levitikus 11, Speisegesetze, auf keinen Fall esse ich unreine Tiere. Und dann sagt Gott in dieser Vision, nenne du nicht unrein, was ich geschaffen habe und gereinigt habe. Wo? Nicht wahr? In demselben Moment kommen die Diener des Cornelius. Wer war Cornelius? Cornelius war ein Heide, ein römischer Offizier. Krass, die Hassperson Nummer 1 in den Augen von Juden, weil sie viel, viel Blut vergossen haben in Israel und sagt, wir sind gesandt worden vom Heiligen Geist, wir sind per Navigator zu dir ins Haus gekommen und unser Herr Cornelius möchte gern deine Botschaft hören, das Evangelium hören. Krass! Und Petrus geht und berichtet, dass wir zu Cornelius, zu diesem unreinen Heiden gingen und das Evangelium predigt. Auf einmal kam der Heilige Geist auf den, den er nicht taufen wollte. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 10, Vers 46. Er wollte ihn nicht taufen, weil er war ein Heide. Er wollte erst Mose, dann Jesus. Aber was tut Gott? Er tauft den Cornelius und seine ganze Familie mit dem Heiligen Geist. Und Petrus erzählt seine Vision. Ja? Apostelgeschichte 15, 7 bis 11. Erst Fakten. Gott rettet die Heiden, Paulus, dann Argumente, Petrus, ich habe erlebt, wie ein Heide erfüllt worden ist mit demselben Pfingsterlebnis, was wir erlebt haben. Sie sprachen in anderen Zungen. Wie kann das denn sein? Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 15, 13, da kommt Jakobus, der damalige Gemeindeleiter, der Gemeinde in Jerusalem auf dem Plan, und sagt hier, als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich, Simon, Jesus, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit, und jetzt kommt's, stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen, die den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut, was von jeher bekannt ist, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Krass! Was passiert hier? Das ist ein richtiger Ablauf, ein strategischer Ablauf einer Konfliktlösung, die von unten nach oben geht, wo ein Regionalleiter wie Paulus sagt, ich möchte nicht, dass ihr in meine Mission von Jerusalem hinein agiert und unseren Leuten Vorschriften machen, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Und wie lösen sie es? Durch Fakten. Das ist das, was Gott gerade tut in meinem Bereich. Heiden erleben Zeichen und Wunder. Halleluja. Apostelgeschichte 15, 12. Dann Argumente. Petrus sagt, ich habe selbst erlebt, wie ein Cornelius, ein Feind Gottes, ein Unreiner, getauft wurde im Heiligen Geist. Verse 7 bis 11. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt die Vision. Jakobus erzählt in Versen 13 bis 19, das ist die Vision, die Gott Israel gegeben hat. Und woher hat er diese Vision? Das kannst du, wenn du Elberfelder hast, hast du hier immer so Parallelstellen. Da steht bei mir, das sind Bibelzitate aus Jesaja 61, 4, aus Amos 9, 11 und 12, Sacharja 8, 22. Das heißt, Gott hatte schon vor Hunderten von Jahren In den Propheten des Tanachs hatte er schon vorausgesagt, ich werde wieder die Hütte Davids aufbauen. Was ist die Hütte Davids? Hütte Davids ist die Stiftshütte des Mose. Und wir wissen ja, der Tempel, der Nachfolgebau der Stiftshütte wurde zerstört, 70 nach. Das war dann etwas später. Aber Jakobus hatte erkannt, der neue Tempel oder die neue Stiftshütte ist Jesus. Das heißt Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Vers 14. Und das Wort, wer? Jesus wurde Fleisch und zeltete unter uns, heißt es in Vers 14. Und zeltete in den Griechen, das tabernakelte unter uns. Jesus ist die wandelnde Stiftshütte, die Wohnung Gottes unter uns, haben wir gesehen. Und was lesen wir in Epheser 1, Verse 20 bis 23? Nun, da Christus im Himmel ist, er ist das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib. Das heißt, wer ist die Stiftshütte heute auf Erden? Die Gemeinde nach Jakobus. Und dann, wenn das kommt, wenn die neue Stiftshütte aufgebaut ist, dann werden auch die Nationen kommen und Juden und Nationen werden zusammen sein. Das ist alles in der Bibel. Das ist nur ein Traum von Petrus. Ja, nur dieses, darauf wurde das nicht gegründet, sondern es wurde gegründet auf der Vision, die in der Bibel steht. Ja, und dann haben sie sich geeinigt, wunderbare Verse, Verse 20 bis 22 und 28, da heißt es dann hier, sondern wir sollen ihnen schreiben, dass die Nationen sich enthalten von Verunreinigung der Götzen, von der Unzucht, vom Ersticken und von Blut. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jener Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird, dann erschien es, und jetzt kommt's, den Aposteln, den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer nach Antiochien zu schicken. Und Vers 28, krass, denn es hat dem Heiligen Geist und uns, wer ist uns? Apostel, älteste Gemeinde, gut geschienen, eine Einigung. Guck mal hier, das ist Konfliktbewältigung, Apostelgeschichte 15. Das geht Schritt für Schritt für Schritt und das ist unser Blueprint, wie wir Konflikte von Leitern von unten nach oben lösen können. Durch Fakten, durch Argumente, Vision und dann eine gute Einigung. Und so haben wir auch ein wunderbares Blueprint, wie wir dann auch den Konflikt damals gelöst haben. Das heißt, zunächst hat der Kassierer gesagt, njet, das ist ja auch die Aufgabe eines Kassierers, immer wenn Geld ausgegeben werden soll, irgendein Diakon kommt und sagt, ich will Geld, dann sagt der Kassierer, njet, dafür wird auch gewählt, nicht wahr? Aber im zweiten Anlauf haben wir Folgendes gemacht. Der Diakon hat ein Bedürfnis, war sehr viel Geld damals. Er kam aber nicht allein, er kam mit einem Mediator. Hatten wir im letzten Teil gemacht. Da sagt Paulus zu dem Konflikt von Philipper 4, Vers 1 bis 3, Syntyche und Euodia, sagt er, dieser geliebte Gefährte, der soll ihnen beistehen. Das nennt man Mediator. Das heißt, damals kam dann ein Mediator dazu und dann hat die Diakonin berichtet. Erstmal Infos, Fakten. Ne? Liebe Älteste, der Heilige Geist ist auf der Gemeinde. Es kommen immer mehr Internationale, und zwar solche, die die deutsche Sprache nicht verstehen und verschiedene Sprachen sprechen. Übersetzer haben wir, aber wir haben keine Übersetzungsanlage, weil wir einen technischen, organisatorischen Mangel haben, gehen diese Leute wieder weg. Ja, wir verlieren sie. Wir können unseren Auftrag nicht erfüllen. Dann kamen Fakten, da hat sie dann verschiedene Kostenvorschläge mitgebracht von verschiedenen Lösungen, wie man Übersetzung anbieten kann. Und dann hat sie geschlossen mit der Vision. Was ist denn die Vision unserer Gemeinde? Zum Beispiel die Vision des ICB ist, alle Nationen zu erreichen, ihnen das Evangelium zu verkündigen, ihnen ein Zuhause zu bieten und sie zu Jüngern zu machen. Das ist die Vision. Ne? Und das ist auch der Grund, warum wir Geld in die Hand nehmen sollten, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und dann haben die Ältesten sich mit der Diakonin geeinigt. Das ist das Gleiche, das ist die gleiche Blueprint, wie damals der Konflikt in Jerusalem gelöst worden ist. Sollen Christen beschnitten werden? Erst kamen Fakten durch Paulus, Apostelgeschichte 15, 12. Dann kamen die Argumente und die Vision, die Petrus hatte. Aber nicht nur auf einer Vision. Das ist auch nicht, wie wir Gemeinde leiten oder Konflikte lösen. Ich habe eine Vision gehabt. Ne? Das ist nicht, sondern dann kam die Vision von Jakobus, die gegründet war auf dem Wort. Alle Konflikte, alle wichtigen Entscheidungen müssen immer auf dem Wort begründet sein. Und dann kam die Einigung von Aposteln, Ältesten, der ganzen Gemeinde und der Heilige Geist und uns hat es wohl geschehen. Großartig. So möchte ich alle Diakone und Leiter ermutigen, die vielleicht auch schon mal abgelehnt worden sind von den Ältesten. Gib nicht auf, sondern überleg nochmal, wie hat Paulus das gemacht? Es gibt tatsächlich eine Blueprint, wie wir unsere Bedürfnisse äußern. Durch Fakten, durch Argumente, sachliche Argumente, durch immer wieder durch die Vision, die natürlich im Wort Gottes begründet sein soll. Und dann kann man sich einigen, das braucht ein bisschen Arbeit, natürlich auch die Gnade und Gebet. Und deswegen gib nicht auf, kämpfe für deinen Bereich, kämpfe für die Vision Gottes und denke immer daran, Gemeinde ist nicht ein Ort, wo der eine denkt, meine Arbeit ist die wichtigste, sondern was steht im Wort Gottes? Einer achte den anderen höher als sich selbst, ordnet euch euren Hirten unter. Ohne Unterordnung kann eine Gemeinde nicht funktionieren, aber die Ältesten haben auch eine große Aufgabe, die Diakone zu unterstützen in ihrem Dienst. Wenn wir so miteinander, einander uns unterordnen und einander ehren, höher als uns selbst, dann kann dieser wunderbare Organismus, der Leib Christi, funktionieren. Zuerst, um Jesus zu ehren und dann, dass das Werk Gottes und das Evangelium allen Nationen gebracht werden kann. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für meine lieben Mitschwestern und Mitbrüder, die leiten und mitarbeiten im Reich Gottes. Herr, wir haben eine große Aufgabe, das Wort Gottes zu predigen, dass alle Nationen erreicht werden, sei es durch Toilettenputzen, durch Kaffeekochen, durch Menschen dienen, Vater, durch die verschiedensten Dienste, Herr. Lass alles so geschehen, Herr, dass du geehrt wirst und dass Menschen gesegnet und geheilt werden, damit viele, viele Menschen gerettet werden. Das bringt manchmal Widerstände und Jakobus sagt, wir werden auch geprüft, wir sollen uns dabei freuen. Gib meinen Schwestern und Brüdern, die in Schwierigkeiten in ihrem Dienst sind, immer wieder Geduld und Ausharren, denn du gibst uns das alles in Jesus Christus. Amen.